Ich begrüße euch also nochmal ganz herzlich alle zusammen. Ich danke euch für den Dienst, den ich hier tun darf. Kurz bevor wir dazu kamen, hieß es dann, wir müssen es leider doch virtuell machen und ich kann nicht nach Hamburg kommen. Ich bin ein bisschen im Zwiespalt, ob ich mich darüber freuen soll oder nicht, weil einerseits hätte ich natürlich euch gerne kennengelernt. Das können wir dann hoffentlich nochmal nachholen. Auf der anderen Seite bin ich auch dankbar, weil ich gerade sehr unter Druck bin und so konnte ich auch heute Morgen in meiner eigenen Gemeinde noch anwesend sein. Also, ich begrüße euch alle herzlich und freue mich, dass ich bei euch sein darf. Und wir wollen uns heute ein wenig beschäftigen mit Gottes Wort. Und wie kann man eine Gemeinde besser kennenlernen als über die Gebete? Ich habe mich sehr gefreut, dass eure Gebete erfüllt waren, nicht nur von der Fürbitte für andere, sondern dass sie auch im Besonderen an Israel gedacht haben. Und da wird euch das Thema, das ich rausgesucht habe, das mir so gegeben wurde in den letzten Tagen, ganz plötzlich eigentlich und überraschend, umso mehr freuen, denn wir wollen einen ausgiebigen Blick werfen in den Hebräerbrief, der ja an die gläubigen Juden gerichtet ist. Und nichts ist wichtiger als das, dass die Juden zum Glauben finden, gerade jetzt, wo sie quasi der Anzeiger, der Indikator für die Erfüllung der Worte Gottes sind. Wenn wir die Juden im Auge behalten, dann sehen wir, wie Gottes Wort sich erfüllt. Das tut es gerade auch vor unseren Augen, nicht? Wenn man mal so in unser Land guckt und sich mal überlegt, was hier gerade für ein Chaos herrscht, welche Ratlosigkeit, das ist genau das, was der Herr Jesus uns auch ankündigt. Eine komplette Ratlosigkeit wird sein beim Wogen des Völkermeeres. Und genau das erleben wir gerade live mit. Wisst ihr eigentlich, was für ein Vorrecht das ist, dass wir das erleben dürfen? Unsere Politiker regieren uns natürlich immer nur so, dass sie das Beste für uns wollen, oder? Nun ja, wenn man sich mal anguckt, wie sich so einige namhafte Politiker jetzt in der Krise bereichern, ohne dabei rot zu werden, dann merkt man sehr schnell, dass das nicht so ist. Das sind auch nur Menschen, die eigentlich nur sich selber im Fokus sehen, die Macht wollen oder die Geld wollen. Und dann werden Maßnahmen, die uns schwer belasten, auch in der Ausübung unseres Gottesdienstes gerechtfertigt. Natürlich, mit dem Schutz vor dem Virus. Ich weiß nicht warum, manchmal, ich bin jetzt vielleicht etwas brutal, aber manchmal werde ich daran erinnert, wie es in der DDR vor sich ging. Da hat man gemerkt, dieses System, das ist so schlecht, dass die Bürger scharenweise unser Land verlassen. Und da hat man halt eine Mauer gebaut, nicht? Und wie hat man die Mauer genannt? Den antifaschistischen Schutzwall, der die Bürger schützen soll vor dem Kapitalismus. Und jeder wusste, das ist eine Lüge, nicht? Und wir sind mittlerweile in ähnlichen Zuständen angekommen, dass die Dinge gerechtfertigt werden. Und was würde die Menschen mehr überzeugen als das? Wir wollen vor dem Virus geschützt sein. Aber die Wahrheit ist, dass nur einer das Virus wirklich im Griff hat. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Und wenn ich gerade sagte, dass die Politiker alles nur zu unserem Besten wollen, angeblich, dann möchte ich einleiten zu den Gedanken heute einen kurzen Satz vorlesen aus 1. Mose 50. Da geht es um Josef und das möchte ich quasi mal so drüber schreiben über unsere heutigen Gedanken. 1. Mose 50, Vers 20, da sagt Josef nämlich zu seinen Brüdern, ihr zwar hattet Böses gegen mich im Sinn, Gott aber hatte im Sinn, es gut zu machen, damit er täte, wie es an diesem Tag ist, um ein großes Volk am Leben zu halten. Seht ihr, das gilt nicht nur für die Juden, das gilt nicht nur für das Alte Testament, das gilt in geistlicher Weise heute auch für uns. Gott hat im Sinn, es gut zu machen. Und auch wenn die Zeiten gottlos sind und auch wenn die Menschen sich immer mehr gegen Gottes Wort stellen, der Herr hat es im Sinn, es gut zu machen. Mit uns. Und das ist ein Trost, den wir immer wieder mit in den Alltag nehmen dürfen, aus einer Predigt, dass wir sagen dürfen, das ist es, was Gott mit mir vorhat. Er hat Gutes im Sinn. Ich möchte mit euch einige Verse lesen aus dem Brief an die Hebräer. Denn da wird sehr deutlich, dass Gott einen besseren Plan hat. Als Angelsportjournalist komme ich ja viel rum und versuche auch das Evangelium solchen zu vermitteln, die gerne angeln, aber die niemals in eine Kirche gehen würden. Und ich versuche das mit verschiedenen Mitteln. Und ein Wahlspruch, der immer so auf meinen Aufklebern steht, auf meinen Hemden steht, wenn ich auf Messen bin, der lautet: Jesus ist größer. Warum habe ich den gewählt? Nun, weil der Herr Jesus Christus laut Kolosser 1 in allem den Vorrang haben soll. Und den hat er. Und zwei Dinge bezwecke ich damit. Erstens zu sagen, er steht über jedem anderen Götzen. Denn ihr wisst, Allahu Akbar, dieser gefürchtete Ruf von radikalen Muslimen. Allah ist groß, dem setze ich entgegen, Jesus ist größer. Und das, was ich damit aussagen will, ist, dass Jesus über allem steht. Es gibt nichts, wo er ratlos wäre wie wir. Aber das Volk fragt nicht mehr nach ihm. Aber wir wollen doch zeigen, dass wir nach Gottes Willen fragen. Und im Hebräerbrief wird das so besonders deutlich, dass der Herr Jesus den Juden anbietet, und das war für sie völlig neu: Ich habe etwas Besseres für euch. Das griechische Wort lautet Kraiton, besser. Und dieses Wort kommt genau 12-mal vor im Hebräerbrief, wie passend, quasi für jeden Stamm Israels einmal: Ich habe was Besseres für euch. Und diese Verse, die uns das Bessere vortragen, die uns das Bessere zeigen, die möchte ich heute mit euch durchgehen, mit Gottes Hilfe. Und wir beginnen in Kapitel 1. Im vierten Vers, da ist das Wichtigste überhaupt, was über allen Versen steht: Indem er umso viel besser geworden ist als die Engel, als er einen vorzüglicheren Namen vor ihnen ererbt hat. Wer ist da gemeint? Natürlich unser Herr Jesus Christus selber. Er ist derjenige, von dem hier gesagt wird, er ist besser geworden. Nun könnte man eine gefährliche Frage stellen, nicht? Warum musste er denn besser werden? War er nicht von seiner Gottheit an, die in Ewigkeit ist, besser als die Engel? War er nicht immer besser als alle Menschen? Natürlich war er das. Aber dieser Vers hier, der soll uns etwas Besonderes deutlich machen. Und wer das nicht sieht, weil er die Gesamtschau von Gottes Wort nicht sehen möchte, wie es einige Sekten tun, die behaupten, der Herr Jesus sei nicht Gott, dann nehmen sie einzelne Verse raus und verdrehen die, der sollte einen ganz genauen Blick auf die gesamte Bibel werfen. Der wird merken, dass der Herr Jesus nicht besser werden musste. Aber warum steht es hier so? Nun, der Grund ist ein ähnlicher wie in Kapitel 5, Vers 8. Da heißt es, er musste an dem, was er gelitten hat, den Gehorsam lernen. Nun, man könnte genauso sagen, aber der Herr muss doch keinen Gehorsam lernen. Nein, aber er hat uns gezeigt, wie man das tut. Gott wurde Mensch, nicht nur um zu leiden und zu sterben, sondern uns auch ein perfektes Leben vorzuleben, in Abhängigkeit von seinem Vater, und zu zeigen, so funktioniert es. Und so ist es auch hier, dass er besser wurde als die Engel. Die Engel waren ja auch nicht durchweg gut. Beim Fall des Satan, von dem uns berichtet ist, da nahm er ein Drittel der Engel mit, berichtet uns die Offenbarung, nicht? Ein Drittel. Also besser werden heißt, er war Gott wohlgefällig. Und das steht wie eine Überschrift über allen weiteren Kraitons, über allen weiteren Besserworten im Hebräerbrief. Und wisst ihr, was für uns daran so schön und so wichtig ist? Wenn der Herr Jesus besser werden musste als die Engel, um uns vorzuleben, wie man Gehorsam und Abhängigkeit lebt, dann wissen wir, er hat alles erlebt, was schlimm und furchtbar sein kann. Also, wenn wir uns schlecht fühlen, ich habe gerade gehört, eure inständigen Gebete für euer krankes Kind in eurer Gemeinde. Liebe Geschwister, der Herr Jesus fühlt das mit, weil er um alles wusste. Und er hat geweint um Lazarus, seinen Freund. Er hat geweint, weil er sah, wie die Menschen sich nach einer Welt sehnen ohne Tod. Der Herr Jesus war wie wir. Er wurde komplett Mensch. Und das dürfen wir immer mitnehmen in den Alltag. Er ist nicht ein Gott, der Sphären entfernt von uns ist und keine Ahnung davon hat, wie es uns Menschen geht. Doch, er hat all das durchlebt. Und darum ist dieser erste Vers so unglaublich wichtig. in Kapitel 4, Vers 5, 15, den möchte ich nochmal eben lesen. Da heißt es ausdrücklich, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermacht mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, ausgenommen die Sünde. Das heißt, die Sünde hatte keine Gewalt über ihn. Aber er hat uns gezeigt, so sollt ihr leben. Und das ist der Bessere. Der Bessere steht quasi als Überschrift über der Predigt. Der Bessere steht als Überschrift über allen weiteren Bessers, die noch kommen. Und was bedeutet Gehorsam für uns? Wisst ihr, was ich gerne mache? Ich beginne die Predigt mit dem Beweis dafür, dass ihr hier einen Versager vor euch stehen habt. Manchmal denkt man ja, oh, ein Prediger, nicht? Der Olaf Latzel wurde gerade mundtot gemacht. Mein Sohn durfte heute Morgen den Dienst in der Martini-Kirche tun und ist gerade hier bei uns zu Besuch und sagte mir selber noch, als ich sagte, ach, ich wäre lieber in Hamburg vielleicht bei den Geschwistern, damit ich sie auch kennenlerne, sagte er, du, bei Paulus war das doch auch nicht anders. Der musste auch auf Briefe schreiben und sagen, ich wäre lieber bei euch, nicht? Das sehen wir wunderbar, dass wir einfach in dieser Unvollkommenheit leben. Aber wichtig ist dieser Gehorsam. Und ich möchte dafür noch einen Satz sagen vom Bruder Andrew, dem Schmuggler Gottes, der in den 70er Jahren Bibeln in den Ostblock geschmuggelt hat, mit Gottes Hilfe und Wunder erlebt hat. Das Werk Open Doors ist durch seine Arbeit letztendlich entstanden. Und er hatte immer einen Satz, der sagte, wenn der Herr sagt, geh, dann geh. Und das ist eine Ansage an uns alle, nicht? Und warum an mich? Nun, ich hatte einen Nachbarn, der war kriminell. Richtig kriminell und faul. Und eines Tages hörte ich, dass er auf der Psychiatrie ist. Und ich wusste ganz genau, Gott sagte mir, geh da hin und besuch den. Aber ich schob das immer wieder vor mir her, wie wir Menschen so sind. Faul, nachlässig, kann ich immer noch machen. Und dann hörte ich, dieser Mann hat sich das Leben genommen auf der Psychiatrie. Ich will euch damit sagen, hier steht kein Vollkommener, hier steht kein Lehrer, hier steht ein Versager, der sein Versagen einfach teilen möchte und sagen möchte, wenn wir gehorsam sind, dann segnet Gott das. Und als der nächste Auftrag für mich kam, zu jemandem zu gehen, der seelsorgerlich was brauchte, könnt ihr euch vorstellen, wie schnell ich da gefahren bin? Hätte man mich da geblitzt, das wäre teuer geworden. Aber plötzlich merkte ich, wie wichtig das ist. Man darf keine Zeit verlieren, nicht? Das möchte ich voranschicken über diese Stunde. Und dann machen wir gleich einen großen Sprung in Kapitel 7. Da kommt nämlich erst das nächste Wort für besser. Wer übrigens die deutschen Worte sucht, der wird in Kapitel 6, Vers 9 noch eins finden. Das heißt aber Kreison. Das ist ein etwas anderes Wort. Wir wollen uns nur mit diesem Kreiton beschäftigen. 12-mal im Hebräerbrief. Kapitel 7, Vers 7. Ohne allen Widerspruch aber wird das Geringere von dem Besseren gesegnet. Ich muss kurz erzählen, worum es hier geht. Wenn wir alles immer lesen wollen, dann müssen wir den ganzen Hebräerbrief lesen. Das führt ein bisschen weit. Hier geht es um Abraham und um Melchisedek, dieser geheimnisvollen Figur des Alten Testamentes. Ohne Anfang der Tage haben, das heißt in Vers 3, ohne Vater, ohne Mutter, ohne Geschlechtsregister, weder Anfang der Tage noch Ende des Lebens haben, aber dem Sohn Gottes verglichen. Das ist ein Bild für den Herrn Jesus. Und der kommt ja zu Abraham, geht ihm entgegen, der König von Salem. Und dann heißt es da, dass ohne Widerspruch das Geringere von dem Besseren gesegnet wird. Und es heißt ausdrücklich, dass der noch nicht einmal vom Geschlecht der Juden ist in Vers 6. Er aber, der sein Geschlecht nicht von ihnen genommen, abgeleitet hatte. Also der gehörte gar nicht zum jüdischen Volk. Das hätten die Juden also wissen können, dass Abraham sich unterordnete unter jemanden, der über ihm steht. Als der Herr Jesus einmal sich mit Abraham vergleicht und die Pharisäer sagen, du hast Abraham gesehen? Du? Du bist ja noch nur 50 Jahre alt. Da wollen sie ihn steinigen, als er sagt, ehe Abraham wurde, bin ich. Auch ganz wichtig, nicht? Um die Ewigkeit deutlich zu machen. Abraham wurde, er hatte einen Anfang. Bin ich. Ich bin, der ich bin. Auch da, wie an vielen anderen Stellen, weiß der Herr Jesus Christus sich als Gott aus. Aber interessant ist, dass die Juden hätten wissen können, dass es auch solche gab, die über Abraham stehen. Sie hatten Abraham zu so etwas Perfektem erklärt und er war ein wunderbarer Mann und der Patriarch, der Urvater, ja, versteht mich also bitte nicht falsch, aber Sie hatten nicht verstanden, dass Gott die Dinge in der Hand hat und dass da jemand kommen müsse, der ohne Sünde ist. Und dafür ist dieser Melchisedek ein Bild und er segnet den Abraham in Johannes 5, in Johannes 8, Vers 58. Könnt ihr das nachlesen, was dem Herrn Jesus passierte in Bezug auf Abraham, wo sie am Ende Steine aufheben, um ihn zu steinigen. Was wir daraus lernen können, ist, dass auch wir verstehen müssen, dass Gott über den Dingen steht und oftmals Wege geht, die wir überhaupt nicht verstehen können. Wir haben oft so eingefahrene Scheuklappen, nicht? Und wir denken, so und so und so muss das funktionieren. Und der Christ benimmt sich so und der Christ benimmt sich wieder anders. Das darf so nicht sein. Nein, Gott gibt jedem seine Aufgabe und die kann sich sehr stark unterscheiden von den Aufgaben anderer Christen. Darum, der Geringere wird ohne Widerspruch von dem Besseren gesegnet, weil über uns allen, über all unseren Diensten steht der Herr Jesus Christus. Den nächsten Vers finden wir in Vers 19 im gleichen Kapitel. Da geht es um das Gesetz. Denn das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht und die Einführung einer besseren Hoffnung, durch die wir Gott nahen, die haben wir quasi jetzt, sagt der vorgehende Vers, wenn man es im Zusammenhang liest. Das heißt, das Gesetz wurde vollendet und wir haben jetzt eine bessere Hoffnung. Und dazu möchte ich gerne mal einen Vers lesen aus dem Brief des Paulus an die Römer. Das ist Kapitel 15, Vers 3. Römer 15, Vers 3. Nein, jetzt habe ich hier irgendwie einen falschen Vers. Ich bin in Vers 13, Entschuldigung. Ich muss etwas runter. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Diesen Vers, den liest man auch schon mal als Segen, nicht? Am Ende einer Stunde. Der Gott der Hoffnung. Gott nennt sich der Gott der Hoffnung. Und das ist das, was wir hier in Kapitel 7, Vers 19 haben. Eine Hoffnung auf einen ewigen Wert. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir einen Gott der Hoffnung haben. Und was daraus hervorgeht, aus Römer 15 auch, ist, dass der Gott der Hoffnung Freude auslöst. Eine Hoffnung, die wir haben, die lässt uns glücklich sein. Und wie heißt es bei Nehemia? Die Freude an dem Herrn ist unsere Stärke. Das heißt, aus der Hoffnung heraus, dass uns mehr erwartet als das Leben im Diesseits und die katastrophal ratlosen Politiker, die wir gerade im Land erleben, da sehen wir, dass wir eine Hoffnung, eine Freude, eine Stärke haben. Der Gott der Hoffnung. Und noch einen Vers lese ich aus dem Römerbrief. Da haben wir sehr viel zu diesem Thema, aber ich möchte jetzt auch nicht zu viel hin und her springen. In Römer 8, da haben wir einen wichtigen Vers zum Thema Hoffnung. Denn in Hoffnung, Römer 8, Vers 24, denn in Hoffnung sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn was einer sieht, was hofft er es auch. Das heißt im Klartext, die Hoffnung ist gerade deshalb so wichtig, weil wir nicht sehen. Wir sind noch die, die glauben müssen, bevor wir sehen. Und darum ist diese Hoffnung von so unglaublich großer Bedeutung. Er rettet in Hoffnung. Übrigens, in den Versen in 1. Thessalonicher 4, wo es um die Entrückung geht, auf die wir alle warten, ja, da heißt es anschließend, damit ihr nicht betrübt seid. Vorweg heißt es, damit ihr nicht betrübt seid. Vor diesen Ereignissen schreibt Paulus, damit ihr nicht betrübt seid, wie die, die keine Hoffnung haben. Wisst ihr, wie viele Atheisten sich auf meiner Internetseite sehen lassen, bei denen man den Hilfeschrei regelrecht hört? Die immer und immer und immer wieder meine sonntäglichen Filme, die ich auf evangelistische Art veröffentliche, sehen und kritisieren und stänkern, aber sie gucken sie jeden Sonntag wieder. Warum? Weil sie keine Hoffnung haben und sie merken, das sind Menschen, die haben eine Hoffnung. Seht ihr, und das müssen wir auch verbreiten, nicht? Dass wir eine Hoffnung haben, die auf uns wartet. Wir können weiter in Kapitel 7 im Hebräerbrief bleiben, Kapitel 7, Vers 22. Insofern ist Jesus auch Bürger eines besseren Bundes geworden. Hier sehen wir wieder den Herrn. Bürge. Er ist quasi der Beweis dafür, dass er für einen besseren Bund gestorben ist. Der alte Bund, der war nicht schlecht. Das Gesetz Gottes ist gut. Aber wir Menschen können dadurch nicht leben. Wenn wir nur ein Gesetz übertreten, dann ist es vorbei. Und daran sehen wir so überdeutlich, dass es so wichtig für uns ist, diesen besseren Bund den Menschen zu bezeugen. Auch davon sehe ich unzählige Menschen, die mich anschreiben, was muss ich tun? Diese Zuschrift kriege ich regelmäßig. Matze, was genau muss ich tun? Oder was man mir auch schreibt, ich möchte gerne ein besserer Mensch werden. Kannst du mir dabei helfen? Dann antworte ich manchmal, ich habe es auch nicht geschafft. Du kannst einen besseren Menschen aus dir machen lassen, deiner Stellung gemäß. Aber auch mein Zustand, ich habe es euch eingangs beschrieben, der wird immer fehlerhaft und sündhaft bleiben. Versteht ihr das? Dass wir einen besseren Bund haben, der auf Glauben beruht. Luther hat damit gekämpft, das zu erkennen, nicht? Der auch versuchte, sich selber zu kasteien und auf den Knien die Treppe zum Papst hinaufrutschte und plötzlich merkte, das ist doch völlig falsch, was ich da mache. Allein aus Glauben. Da sind die Sola durch entstanden, nicht? Allein der Glaube, nicht? Allein der Christus. Das ist ganz wichtig, dass wir das auch verstehen, dass wir einen besseren Bund haben, eine bessere Hoffnung, einen besseren Vermittler, Melchisedek, und dass der Herr besser geworden ist, auf die Engel, ohne mal kurz zurückzublicken, und dass der Herr auch einen besseren Bund geschaffen hat, hier in Kapitel 7, Vers 22. Bürge eines besseren Bundes. Worin der genau besteht, das sehen wir jetzt in den Folgeversen. In Kapitel 8 haben wir das nächste Besser des Hebräerbriefes, und zwar in Vers 6. Jetzt aber hat er einen vortrefflicheren Dienst erlangt, insofern er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißungen gestiftet ist. Er ist der Mittler eines besseren Bundes. Wer war der Mittler des alten Bundes? Das war Mose. Und Mose, das war doch mal ein Mann Gottes, nicht? Nicht nur, dass er große Taten getan hat, dass er viel Vertrauen zeigte, dass Gott von ihm sagt, er war der sanftmütigste Mann auf Erden. Er, der in seiner Jugend einen Ägypter erschlagen hatte, nur weil sich zwei Männer gestritten haben. Da sieht man, wie Mose gewachsen ist, auch im Glauben, nicht? Aber Mose konnte trotzdem nichts für das Volk tun. Und er wollte es einmal. Wir können nicht alle Verse aufschlagen, weil sonst verlieren wir zu viel Zeit. Aber guck mal selber nach in 2. Mose 32, Vers 32, als das Volk sich das goldene Kalb gemacht hat. Wisst ihr, was er da macht? Da tritt er vor Gott und sagt, ach Herr, dieses Volk hat gesündigt. Die haben sich Götter gemacht. Und dann sagt Mose allen Ernstes, und nun, streiche doch mich aus dem Buch, das du geschrieben hast. Das heißt, er wollte sich opfern, damit das Volk am Leben bleibt. Das ist doch unglaublich, oder? Er sagte, ich gehe lieber in die Hölle, buchstäblich, wenn du dieses Volk dafür retten wirst. Aber der Herr hat nur eine Antwort. Wer gegen mich gesündigt hat, den werde ich löschen. Wir wollen jetzt nicht zu weit gehen in der Auslegung dieses Buches, ob etwas gelöscht werden kann oder ob das nur ein Bild ist. Aber im Psalm 49, da wird uns glasklar gesagt, nicht kann ein Mann seinen Bruder erretten. Und darum lehnt Gott das hier auch ab, nicht? Er sagt, das kannst du nicht, Mose. Und in Hesekiel, da muss er klagen, Kapitel 22, ich habe keinen Mann gefunden. Ich suchte jemanden, der wie Mose in den Riss treten wollte, aber der so perfekt ist, dass er bezahlen kann für alles. Und ich habe keinen gefunden, nicht? Was für eine trostlose Aussicht, bis dann der Herr Jesus, als die Fülle der Zeit gekommen war, Galater 4, Vers 4, sich bereit erklärte, ich werde gehen, ich werde zahlen. Und damit konnte dann der neue Bund eingeleitet werden. Aber der Herr Jesus Christus war der Mittler, der bessere Mittler eines Bundes. Und hier heißt es ausdrücklich, der aufgrund besserer Verheißungen. Wir haben hier zweimal das Wort besser. Wir sind also schon beim Besser 6 jetzt in Kapitel 8, Vers 6. Darüber hinaus geht es auch um bessere Verheißungen. Wir haben also nicht nur den besseren Mittler, der im Gegensatz zu Mose für alles bezahlen konnte, sondern wir haben auch bessere Verheißungen. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass diese Verheißungen nicht länger materiell sein würden. Die waren nicht vergänglich. Die Völker, die Gott gerettet hat, das Volk Israel und die heutige geistliche Gemeinde, die sieht man sehr schön bei Abraham, als ihm die Sterne des Himmels gezeigt werden und der Sand des Meeres. Das sind die irdischen Verheißungen für Israel, der Sand und die Sterne des Himmels, das sind die Verheißungen eines geistlichen Volkes. Auch wir stehen letztendlich ja auf den Füßen eines Abraham, der so auf seinen Gott vertraut hat, nicht? Da sehen wir ganz, ganz klar und deutlich, wie der Herr Jesus auch zu seinem Wort steht, wie sich das alles erfüllt. Nicht vergängliche Verheißungen. Israel hatte irdische Verheißungen. Ein wunderbares Land, nicht? Das von Milch und Honig fließt. Milch und Honig wird heute abgelehnt, nicht? Von vielen Veganern. Eine neue Bewegung. Nicht falsch verstehen. Von der Ernährung her muss jeder sehen, was er verträgt. Aber da wird ja ein Dogma, eine Ideologie draus gemacht, was ich für sehr gefährlich halte und was mittlerweile auch klar davon zeugt, dass man im Prinzip nur eines will. Man will die Segnungen Gottes ablehnen. Kein Honig, keine Milch, keine Wolle, kein Leder, nichts. Gott hat es aber gegeben. Nicht ursprünglich, aber nach dem Sündenfall hat Gott ganz klar vorgegeben, was unsere Art ist, am besten durch diese gefallene Schöpfung zu kommen, nicht? Und die Menschen sind dazu nicht bereit, das anzunehmen. Sie lehnen es mittlerweile ab. Ich sehe darin eine richtige Symbolik, dass man heute diese Segnungen nicht mehr will. Aber das Volk Israel, das Land Israel, das hat in der Bibel so unglaublich viele schöne Bezeichnungen, besonders Hesekiel sagt, dass der Mittelpunkt der Erde, wörtlich steht da, der Nabel der Erde. Ja, wir können heute vielleicht sagen, klar, da stoßen Afrika, Europa und Asien zusammen, nicht? Aber das ist nicht alles, nicht? Sondern das ist wirklich der Mittelpunkt, den Gott sich ausgesucht hat. Und es heißt auch in Hesekiel dreimal, es ist die Zierde. Israel ist die Zierde. Ja und? Das sind doch tolle Verheißungen. Was muss man da noch drauflegen? Solche schönen Verheißungen, Milch und Honig, Zierde. Nun, es heißt hier trotzdem, bessere Verheißungen. Die Verheißungen, die wir haben, sind geistlich. Sie sind nicht materiell. Und wir sehen das auch gleich im übernächsten Punkt, darum will ich es jetzt nicht vorwegnehmen, was der Besitz bedeutet. Dass unsere Verheißungen eben nicht materiell sind, sondern dass Gott geistlich mit uns redet. Wir wünschen uns vielleicht manchmal auch so materielle Segnungen, nicht? Ich erlebe öfter so charismatische Christen, nicht? Die so eine Art, so eine Form ist bei uns nicht ganz so ausgeprägt wie in den USA, aber es gibt wirklich so ein Wohlstandsevangelium. Nach dem Motto, wenn du Christ wirst, dann kriegst du alles, was du brauchst. Dann gibt Gott dir Geld, dann gibt Gott dir schnelle Autos, ein schickes Haus, kriegst du alles. Weil Gott ist dein Vater und er will nur dein Bestes für dich. Haben wir anfangs gesehen, das Beste, hier Hebräerbrief, immer nur das Beste. Aber das ist ein ganz falscher Gedanke. Denn das Beste, was Gott für uns will, das ist geistlicher Natur und nicht materieller. Er kann uns darüber hinaus materiell segnen, was wir annehmen dürfen mit Danksagung, schreibt Paulus in Timotheus. Und er sagt sogar den Reichen ausdrücklich, dass wir es zum Genuss haben dürfen. Aber immer mit diesem ganz großen Verantwortungsgefühl und nicht mit immer her damit, Gott, du bist ja mein Vater, ich habe es ja verdient. Wir haben gar nichts verdient. Gott kann uns segnen, aber Gott kann uns auch alles wieder wegnehmen, so wie er es bei Hiob getan hat. Da kommen wir dann im übernächsten Punkt zu. Aber zunächst mal haben wir Kapitel 9, Vers 23 als siebten Punkt des Besser. Es war nun nötig, dass die Abbilder der Dinge in den Himmeln hierdurch gereinigt wurden, die himmlischen Dinge selbst aber durch bessere Schlachtopfer als diese. Durch bessere Schlachtopfer. Ich muss euch nicht erklären, liebe Geschwister, dass der Herr Jesus ein Opfer gebracht hat, was kein Schlachtopfer mehr erfordert. Er hat ein für alle Mal bezahlt und alle Opfer sind nur eine Vorschattung dessen, was der Herr Jesus einmal bezahlen würde. Aber ganz wichtige praktische Anwendung. Vor einigen Wochen, da schrieb jemand auf meiner Seite, als ich nochmal so erklärte, dass der Herr Jesus für alles bezahlt hat und dass wir das nur annehmen und glauben müssen, da schrieb der Ich lasse niemand anderen für mich bezahlen. Das hört sich für mich nach einem heroischen Kerl an, oder? Der hat doch Rückgrat. Ein Kerl, der wie ein Baum ist und sagt, ich regel das selber, für mich zahlt keiner. Finde ich gut. Ich möchte auch nicht Schulden machen und dann kommt da irgendjemand an und sagt, komm Matze, ich bezahle das für dich. Nee, das ist kein schönes Gefühl. Wenn man was verbockt hat, soll man es auch selber wieder hinkriegen. Das Problem ist, das, was wir vor Gott verbockt haben, das kriegt niemand wieder hin. Wenn Gott so heilig ist, wie sein Wort es sagt, dann können wir noch so große Anstrengungen unternehmen. Wir werden es niemals erreichen. Und das ist das große Problem. Und das wollte dieser junge Mann nicht verstehen. Niemand bezahlt für mich. Dieses Kapitulieren vor Gott, das fehlt da nicht. Dass man einsieht, ich brauche jemanden, der ein besseres Schlachtopfer wurde, was nicht immer wiederholt werden muss, sondern ein für alle Mal gezahlt hat. Und wir müssen nichts anderes tun, als Ja dazu zu sagen und zu sagen, ich will das glauben und ich will mich von dir führen lassen. Aber viele Menschen wollen es nicht. Aus diesem Grund oder aus ähnlichen Gründen. Und da sind wir dann gefragt, nicht? Den Menschen zu sagen, da muss aber jemand bezahlen. Da muss jemand bezahlen. Ist ein dummes Gefühl, wenn man das Gefühl hat, Schulden zu haben und man kann es selber nicht, nicht? Es gibt eine schöne Geschichte von einem Richter in den USA. Der war als sehr streng bekannt. Und eines Tages wird jemand dann zu ihm gebracht mit einer ziemlich heftigen Straftat. Ich glaube, es ging um Drogen. Das wird in den USA ziemlich stark auch bestraft. Da gehst du auch schnell ins Gefängnis für. Und er musste mit Bestürzung feststellen, dass seine eigene Tochter vor ihm stand. Und jetzt? Was macht ihr jetzt? Das gibt so ein kleines Abbild von der Heiligkeit Gottes jetzt. Was mache ich jetzt? Sage ich jetzt als Richter, ach komm, ich habe die Macht als Richter. Ich kann hier Richterspruch sprechen, wie ich das will. Ich habe das studiert. Ich habe dieses Amt. Das hat Gott mir ja auch gegeben. Ich spreche die frei und sage, komm, kriegst noch mal eine Chance. Weil es meine Tochter ist und weil ich sie lieb habe. Aber dann hätte er eindeutig das Gesetz übertreten. Dann hätte er das Gesetz gebeugt. Und genau das ist es, was Gott nicht tun kann. Er kann nicht sagen, komm, Schwamm drüber, vergessen wir das Ganze. Sondern es muss jemand bezahlen. Dieser Richter spricht dann für seine eigene Tochter eine Geldstrafe aus, die unfassbar hoch war. Nie im Leben hätte sich das bezahlen können. Aber nur mit dieser extrem hohen Strafe konnte er vermeiden, dass sie ins Gefängnis muss. Aber wenn sie nicht bezahlen kann, dann muss sie in den USA trotzdem ins Gefängnis. Also was tun? Er verhängt diese hohe Strafe und nach dem Richterspruch geht er zum Gerichtsdiener, zückt sein eigenes Scheckbuch, schreibt die Höhe der Strafe aus und bezahlt für seine Tochter, weil er seine Tochter lieb hat. Aber ohne Bezahlung ging das Ganze nicht. Einer musste bezahlen. Und der Richter sagt, dann will ich es tun. Das ist ein wunderbares Bild für Gottes Handeln, nicht? Er wollte uns erlösen. Er wollte bezahlen. Aber wir müssen auch bereit sein, für uns zahlen zu lassen. Besseres Schlachtopfer. Einmal gebracht, wir müssen nur Ja sagen. Wir kommen zu einem ganz gefährlichen Vers, der uns alle ein wenig Angst machen wird, in Kapitel 10 des Hebräerbriefes, und zwar der Vers 34. Da sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, nebenbei bemerkt, bin ich überzeugt davon, dass es Paulus war. Der Prediger Roger Libby hat es mal sehr schön erklärt. Nee, es gibt verschiedene Indizien dafür, aber es gibt auch einen, ja, man kann fast sagen, einen Beweis. Denn Petrus schreibt im zweiten Petrusbrief, dass der Bruder Paulus euch nach der ihm gegebenen Weisheit geschrieben hat, von denen viele verdreht wurden, weil sie es falsch verstanden haben, weil die so recht anspruchsvoll waren, die Gedanken des Apostels Paulus. Er sagt, er hat euch geschrieben, euch. Und an wen ist der zweite Petrusbrief geschrieben? Das wissen wir nicht. Aber wir wissen, an wen der erste gerichtet ist, an die Juden in der Zerstreuung. Und da der zweite sich auf den ersten bezieht, ich habe euch geschrieben in diesem Brief, ist der zweite Petrusbrief auch geschrieben an die Juden in der Zerstreuung. Und an wen ist der Hebräerbrief gerichtet? An die Juden in der Zerstreuung, der einzige Brief. Insofern können wir davon ausgehen, dass Paulus den geschrieben hat. Nur kurz als Gedankenanstoß, weil ja Christen seit es die Bibel gibt, darüber streiten, wer den Hebräerbrief geschrieben hat, nicht? Aber der Hebräerbrief ist von unglaublicher Weisheit gekennzeichnet und schon darum glaube ich, dass Gott auch dafür den Apostel Paulus benutzt hat. Kapitel 10, Vers 34. Denn ihr habt sowohl den Gefangenen Teilnahme bewiesen, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass für euch selbst ihr einen besseren und bleibenden Besitz habt. Boah, das ist nochmal ein Hammervers, finde ich. Ich frage mich immer, ob ich geistlich so weit gereift bin, dass ich das wirklich tun könnte, was die Juden da getan haben. Wir kennen solche Geschichten von den Juden in der gesamten Geschichte der Menschheit. Auch unter Hitler wurden die Juden und auch ihr Sinti, nicht, das ist mir ja auch gut bekannt, nicht nur ermordet, sondern auch enteignet zunächst. Nicht? Das fing alles ganz harmlos und vorsichtig an mit Diskriminierung, schließlich dann Enteignungen. Und das war hier passiert. Wahrscheinlich von den Behörden, wahrscheinlich vom Staat angeordnet. Den Raub eurer Güter. Und was haben die Juden gemacht? Sie haben das mit Freuden aufgenommen. Erinnere mich an die Apostelgeschichte, wo die Apostel geschlagen werden und sich freuen, dass sie für würdig erachtet wurden, für den Namen des Herrn gelitten zu haben. Sind wir geistlich so weit gereift? Also ich bin manchmal so gedanklich traurig daran, auch zurückzuschlagen. Und ich bin auch traurig daran zu sagen, das wäre doch eine Katastrophe. Wenn wir jetzt im September vielleicht die Grünen und die Linken an die Regierung kriegen, was kann dann passieren? Es könnte zum Beispiel sein, dass Leute, die fleißig und anständig und sparsam sind, die sich was aufbauen durften mit Gottes Hilfe, dass gesagt wird, ihr habt genug, ja, dann müsst ihr was abgeben, ihr werdet enteignet. Und irgendwelche faulen Säcke, die nichts tun, die in den Tag hineinleben und es nie zu was gebracht haben, die werden davon belohnt. Was machen wir dann? Werden wir Politiker? Schlagen wir um uns? Gehen wir auf Demonstrationen? Werft mal einen Blick in den Hebräerbrief. Sie haben den Raub ihrer Güter mit Freuden aufgenommen. Aber wieso konnten sie das machen? Warum? Was gibt einem die Befähigung, sowas zu tun? Das wird im weiteren Vers deutlich, nicht? Weil ihr wisst, dass ihr einen besseren und bleibenden Besitz habt. Ein Bruder hat mal gesagt, die Häuser, die wir da oben bewohnen, die werden aus dem Material gebaut, was wir von hier unten liefern. Theologisch mag das nicht ganz richtig sein, aber es bringt es trotzdem auf den Punkt, nicht? Wir können da oben nichts mehr an dem ändern, was unser Status wird, sondern das müssen wir hier machen. Und da gehört dazu, eine offene Hand für den Herrn zu haben, aber da gehört auch eindeutig dazu, dass wir sagen, wenn wir übervorteilt oder sogar bestohlen werden, den Raub eurer Güter, dass wir das mit Freuden aufnehmen. Ich bin ganz ehrlich, ich wüsste nicht, ob ich das könnte. Die Juden in der Zerstreuung, an die dieser Brief gerichtet ist, sie konnten es. Es wird ihnen hier bestätigt. Ihr habt es mit Freuden aufgenommen. Und das nächste besser, das neunte in Kapitel 11, Vers 16, macht auch das noch einmal deutlich. Jetzt aber trachten sie nach einem besseren, das ist himmlischen. Und was ist da gemeint? Vers 14, sie suchten ein Vaterland. Sie suchten ein Vaterland, das beginnt schon in Vers 13, dass sie Fremde waren und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Die Juden waren immer wieder verschleppt worden, immer wieder zerstreut worden. Wir kennen diese ganzen Verheißungen Gottes, dass der Fluch der Zerstreuung über sie kommen würde, wenn sie nicht gehorsam sind. Das war vielfach passiert. Sie waren komplett verstreut worden und sie wurden sich klar darüber, dass sie kein Bürgerrecht auf der Erde haben würden. Gott würde sie am Ende der Zeit zurückführen, sagen die Propheten glasklar, aber sie waren sich trotzdem klar darüber, eigentlich ist das hier gar nicht unser Zuhause. Und das hatten die Gläubigen des Hebräerbriefes auch verstanden. Sie hatten verstanden, dass ihr Vaterland eigentlich woanders liegt. Und jetzt trachteten sie nach einem besseren Vaterland. Nein, das Vaterland war nicht schlecht hier auf der Erde. Habe ich schon beschrieben, nicht? Israel ist wunderschön, nicht? Ihr könnt es glauben oder nicht, aber 2020, da war ich nervlich so am Ende mit meiner vielen Arbeit. Ich hatte viele Termine, ich war wirklich reif für Urlaub. Und meine Frau und ich, wir sind seit 34 Jahren verheiratet, haben aber noch nie Urlaub gemacht. Und da haben wir uns jetzt endlich entschlossen, weißt du was, jetzt fahren wir endlich mal nach Israel. das machen wir jetzt. Da fliehen wir jetzt hin und dann machen wir da Urlaub, weil wir uns auch sehr sehnen nach diesem Land. Und zwei Tage später kam der Lockdown, kam die Reisebeschränkung, kam das Einreiseverbot für Israel. Wir waren also noch immer nicht da und müssen uns damit trösten, der Herr will uns eines Tages hinbringen, nicht? Wenn wir mit dem Herrn wiederkommen, nach den 7 Jahren der Drangsal, dann werden wir das Land sehen, nicht? Ähnlich wie Mose, dem der Zutritt ins Land verweigert wurde, weil er den Felsen zweimal geschlagen hatte, was theologisch betrachtet eine Katastrophe war, was Mose natürlich nicht beurteilen konnte, aber er war halt nicht gehorsam, er sollte zum Felsen reden. So wie wir heute. Nachdem der Herr einmal geschlagen ist, müssen wir mit dem Felsen reden. Der durfte nie wieder geschlagen werden. Und Mose durfte nicht hinein. Und dennoch war er drin, nicht? Auf dem Berg der Verklärung. Da begegnet er dem Herrn Jesus mit Elia und steht mitten im Land. Ihr seht, Gott hat Möglichkeiten, Dinge nachzuholen. Auch unseren Urlaub. Ich bin sicher, dass wir das noch erleben werden. Ob jetzt hier irdisch mit unserem Geld für die Flug und für die Unterkunft oder ob der Herr uns eigenhändig dort reinführen wird. Aber trotzdem dürfen wir uns daran erinnern, dass es ein besseres Vaterland gibt. Ein Vaterland im Himmel, ein himmlisches Vaterland. Kapitel 11, bleiben wir drin, Vers 35. Das ist der 10. Besserpunkt. Da heißt es, Frauen erhielten ihre Toten wieder durch Auferstehung. Andere aber wurden gefoltert. Damit sind die Propheten gemeint, die Zeugen des Wortes Gottes, da sie die Befreiung nicht annahmen, damit sie eine bessere Auferstehung erlangen würden. Wie bitte? Wie kann denn eine Auferstehung besser sein? Ist das möglich? Auferstehung ist doch Auferstehung, oder? Nun, es gibt in Gottes Wort 8 Fälle von Auferweckungen aus Toten. Rückwärts gesehen, Paulus weckt den Eutychus auf, Petrus die Dorkas, der Herr Jesus 3 Personen, Jairus Tochter, den Jüngling von Nain und Nazarus. Und im Alten Testament haben wir Elia und Elisa. Dann gibt es aber noch einen 8. Vers, den finden wir in 1. Mose 2, als Gott einen Schlaf auf Adam fallen lässt. Da heißt es in der Elberfelder, und er entschlief. Ob er nun wirklich gestorben ist oder nicht, darüber müssen wir jetzt theologisch nicht streiten, aber es steht da so. Und es ist zumindest ein Bild, das früheste Bild vielleicht, für den Herrn Jesus Christus, der unschuldig sterben musste und daraus seine Braut empfängt. Denn Adam entschlief ja unschuldig. Er hatte noch keine Sünde getan. Das war vor dem Sündenfall, als Gott die Rippe aus ihm rausnimmt. Und nachdem Abraham wieder auferweckt wurde, hatte er seine Braut. Ein wunderschönes Bild, nicht? Aber was ich sagen möchte, alle diese 8, es gibt übrigens noch einen 9., erklärte mir kürzlich ein Bruder, das ist bei Elisa, als der vergraben wird, da werfen sie, weil es ganz, ganz eilig wird, da werden sie gerade überfallen, einen Toten in das Grab Elisas mit hinein und der wird wieder lebendig. Aber da ist kein Mensch aktiv und bewusst beteiligt, darum lasse ich das jetzt mal raus. Und den Herrn Jesus als auferstanden lasse ich auch raus. Warum? Das ist der Punkt hier in diesem Vers, warum es nämlich eine bessere Auferstehung gibt. Warum kann eine Auferstehung besser sein? Hier steht Vers 35, Hebräer 11, Vers 35, Frauen erhielten ihre Toten wieder. Da sind die beiden Witwen mit gemeint, von Elia und Elisa. Sie erhielten ihre Toten wieder. Aber was ist das Problem an dieser Auferstehung? Nun, all diese Toten, alle 8, Eutychus, Dorkas, Jairus Tochter, Jüngling von Nain, ich habe es aufgezählt, alle 8, die sind wieder gestorben. Das heißt, die bekamen nur ihren irdischen Leib wieder. Lazarus musste aus dem Grab kommen, als der Herr ruft, komm heraus, Lazarus. Aber Lazarus ist wieder gestorben. Und dass er seinen irdischen Leib wieder bekam, das sieht man auch sehr krass daran, dass der Herr sagt, rollt erst den Stein weg. Sonst wäre nämlich Lazarus nicht rausgekommen mit einem normalen irdischen Leib. Bei dem Herrn Jesus war das ganz anders. Da sagt der Engel, der den Stein wegrollt, das Grab ist leer. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Das Grab bei dem Herrn musste nicht geöffnet werden, damit er raus kann. Es ist nur ein Zeugnis. Guck mal, das Grab ist leer. Und alles ist ordentlich, nicht? Will nicht vom Thema abkommen. Aber das ist die bessere Auferstehung, die der Jesus als Erstling erlebt hat. Und übrigens auch viele andere damals. Nachdem der Herr Jesus auferstanden war, Matthäus 27, standen viele auf aus den Grüften. Ganz nebenbei bemerkt, vielleicht ein schöner Gedanke für uns noch, ja, dass wenn der Herr Jesus kommt, dann werden zuerst die Entschlafenen auferstehen. Und dann werden wir alle zusammen entrückt werden. Wir werden die also hier noch sehen. Ja? neues Thema für eine Predigt. Ich bin gerade so voll davon, weil ich ja kürzlich darüber predigen durfte, ja. Aber ganz wichtig für diesen Punkt, die werden auferstehen. Wisst ihr, was ich glaube? Wenn die Gläubigen alle weg sind, dass die Gräber offen sein werden. Was für verrückte Erklärungen wird man sich wohl dafür einfallen lassen, um zu bestreiten, dass es sich dabei um die Entrückung gehandelt hat. Wir wollen weitergehen in Kapitel 11, Vers 40, der letzte Vers von Kapitel 11. Da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie, das sind nämlich die, die uns nicht zuvorkommen können, nicht ohne uns vollkommen gemacht werden. Wir lesen mal Vers 39. Alle diese, alle die im Glauben waren, Hebräer 11 ist ja das große Kapitel des Glaubens, die Zeugnis erlangten, haben die Verheißungen nicht empfangen. Das heißt, sie erlebten sie nicht buchstäblich mit. Warum nicht? Weil wir sie alle zusammen erleben sollen. Und zwar die alttestamentarisch Gläubigen, genauso wie die neutestamentarisch Gläubigen. Manche machen ja einen Unterschied und sagen, im Himmel ist das alles Unterschied und die Braut ist anders als die alttestamentarisch Gläubigen. Das glaube ich nicht. Denn der Herr sagt eigentlich ganz klar in Johannes 10, Vers 16, sie werden eine Herde, ein Hirte sein. Er sagt, die kommen aus dem Hof mit der Umzäunung. Die anderen Schafe muss ich auch bringen, aber im Himmel heißt es eine Herde, ein Hirte. Und das ist das, was hier auch gesagt ist in Vers 40, damit Gott uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollkommen gemacht würden, sondern wir alle zusammen, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Schöner Gedanke, oder? Den letzten Vers finden wir in Kapitel 12, Vers 24. Und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abel. Hier schließt sich quasi der Bogen mit dem Gedanken an das Besser, was sehr, sehr früh stattfand, nämlich schon bei Abel. Gottes Wort schweigt sich darüber aus, ob es hier um das Blut des Abel ging, der erschlagen wurde von seinem Bruder, oder ob das Blut seines Opfers gemeint ist. Das spielt aber auch eigentlich keine Rolle. Denn das Blut des Opfers von Abel konnte Sünde nur zudecken, so wie alle Opfer. Und das war der Anfang der Opfer quasi. Ja, was Abel da brachte, er schlachtete ein Tier von seiner Herde und brachte dieses Opfer. Und im anderen Fall, wenn Abels Blut gemeint ist, was floss, weil Kain ihn erschlug, in diesem Fall, was sagt das Blut Abels? Rache. Das ist der Gedanke des Alten Testamentes, nicht? Das Blut deines Bruders schreit zu mir, sagt Gott zu Abel. Rache. Aber das Blut des Herrn Jesus ruft Gnade. Es kostet nichts. Es ist geflossen für euch, für mich. Und es ruft nicht nach Rache. Der Herr wird Richter sein, ganz bestimmt. Aber solange wir die Möglichkeit haben, umzukehren, solange ruft sein Blut Gnade. Blut ist ja ein heikles Thema heute, nicht? Meine Frau hat oft christliche Schriften in der Grundschule hier bei uns ausgelegt, früher, wo meine Kinder hingegangen sind. Die wurden immer gerne genommen, gerne verteilt. Aber eines Tages legte sie eine Schrift hin mit dem Thema Blut. Und da hat man sie gebeten, das in Zukunft bitte zu unterlassen. Wir sind ja völlig entfremdet, völlig pervertiert in unserer Gesellschaft. Die Kinder lernen nicht mehr, dass die Tiere geschlachtet werden müssen, wenn wir sie essen müssen. Die denken, die Hamburger wachsen auf den Bäumen. Darum können die mit Blut gar nichts mehr anfangen. Und die Theologin Uta Ranke Heinemann, katholische Theologin, die war erst evangelische Theologin, ist vor kurzem gestorben mit über 90 Jahren. Ich habe zu meiner Frau gesagt, jetzt weiß sie, wie falsch sie lag. Die kannte das Wort Gottes besser als die meisten anderen. Aber sie hat gesagt, Blutopfer, das ist ja furchtbar, damit wir nichts zu tun haben. Wie schlimm, nicht? Wenn man das Heil sein Leben lang in der Hand hatte und dennoch ausgeschlagen hat. Das sind die Bessers im Hebräerbrief, liebe Geschwister. Und heute, was ist für uns besser? Besser als die Maske, die für viele Menschen zum Götzen wird, wo man schräg angeguckt wird, wenn die Nase nicht sauber bedeckt ist, wo man vielleicht noch bessere Masken benutzen kann, laufen wir bald mit ABC-Schutzmasken rum, reicht die FFP2 nicht mehr, immer wieder neue Verrücktheiten und Idiotien, die passieren nicht. Ist die Maske wirklich besser? Nun, der Herr Jesus ist die beste Maske insofern, als dass er schützt vor allem Bösen, in geistlichem nicht. Wenn wir ihm folgen, dann brauchen wir keine Angst zu haben, dass das Virus der Sünde über uns Gewalt gewinnt. Wir werden in unserem Zustand immer Sünder bleiben, bis zum letzten Atemzug. Unser Zustand ist Sünder, unsere Stellung ist vollkommen. Neues Thema wieder für eine Predigt, Stellung und Zustand, nicht? Aber ganz wichtig, der Herr Jesus hält alles von uns fern, was das Virus der Sünde betrifft. Und der Herr Jesus ist auch besser als die Impfung. Ob man sich impfen lässt, das muss jeder selber entscheiden. Dafür gibt es keinen biblischen Hinweis. Lasst euch nicht impfen, das ist der Satan. Oder lasst euch impfen, die Bibel sagt es. Nein, das muss man nach medizinischen und persönlichen Erwägungen tun. Ja, aber viel wichtiger für uns, die Impfung, die muss wiederholt werden. Da musst du eine zweite von bekommen. Und wie lange das hilft, weiß kein Mensch. Und wie hoch die Sicherheit ist, weiß kein Mensch. Und welche Nebenwirkungen das hat, weiß kein Mensch. Das kündigt sich vielleicht gerade an. Aber der Herr Jesus als Impfstoff ist der bessere Impfstoff. Keine Wiederholung nötig, keine eigenen Werke nötig und sie muss auch nicht wiederholt werden. Denn Herr Jesus nimmst du nur einmal an. Und Nebenwirkungen? Ich bin ganz ehrlich, da gibt es ein paar. Wenn du nämlich diesem Jesus folgen willst, dann wirst du Gegenwind spüren. Dann wirst du Gegenwind spüren, dass die Menschen dich nicht mögen. Du darfst alles sagen. Gott, Sünde, Bibel, darfst du alles sagen. Hören Sie sich alles an. Aber sagst du, der Herr, Jesus Christus, mein Herr und mein Gott, dann fangen die Probleme an. Aber es ist trotzdem der bessere Impfstoff, weil die ewige Aussicht auf dieses Heil nicht zu übertreffen ist. Und der Herr Jesus ist auch besser als jeder Abstand. Wir halten heute Abstand voneinander. Verrückt, nicht? Man ruft uns auf, zusammen gegen Corona. Aber man fordert uns auf, ihr dürft euch nicht treffen. Das ist die reine Ironie, wenn nicht gar Zynismus, oder? Der Herr Jesus aber ruft uns auf, zusammenzustehen. Auch wenn Christen unterschiedliche Formen von Gemeinden und manchmal auch theologisch abweichende Auslegungen haben, er fordert uns auf, steht zusammen ohne Abstand. Denn Gott ist ein Gott, Jesaja 55, der sich nahen lässt. Da müssen wir keinen Abstand halten. Ohne Jesus wirst du ihm nie nahen können. Aber mit dem Herrn Jesus Christus, dann kannst du Gott nahen. Und der Herr Jesus bietet auch mehr. Ein besseres als die Ausgangssperre, die uns gerade in ganz Deutschland droht, wenn es nach Frau Merkel geht. Sobald die Inzidenz, neues Thema für Verrücktheiten der Politik, über 100 steigt, in ganz Deutschland Ausgangssperre. Der Herr Jesus hat sich nicht an eine Ausgangssperre gehalten, denn die hat man auch über ihn verhängt zu Ostern. Wir versiegeln das Grab, wir machen das zu, der kommt da nicht mehr raus. Irrtum. Vor allem Christen gilt in geistlicher Hinsicht keine Ausgangssperre. Und wenn wir das alles beherzigen, dass der Herr für uns etwas Besseres zu bieten hat, nicht nur das Alte Testament, nicht das Gesetz, sondern etwas Neues, seine Zahl, ihr habt ja auch dieses wunderbare Schlüsselzahl hier bei euch bei Zoom, die 888 als Zugangscode, die Zahl des Herrn Jesus, die Zahl des Neuanfangs, die Zahl des Neubeginns. Dieser Jesus Christus hat was Besseres, was Neues zu bieten. Lasst uns in diese Woche gehen mit diesem Gedanken, etwas Besseres mitzunehmen, was wir den Menschen anbieten können. Was Besseres als Maske, was Besseres als Impfstoff, was Besseres als Abstand, was Besseres als jede Hygienemaßnahme, die wir alle einhalten dürfen, solange sie uns nicht behindern in unseren Ausübungen des Dienstes für Gott, nicht? Aber dass wir etwas Besseres anzubieten haben, was Ewigkeitswert hat. Dass wir was anzubieten haben, was über den Tod hinausgeht. Und sollte ich in der nächsten Woche an Corona sterben, das kann man nie ausschließen, dann habe ich trotzdem etwas Besseres, nämlich einen ewigen, bleibenden Wert. Und den gebe der Herr uns allen, besonders euch in Hamburg. Der Herr segne euch. Alles Gute. Ich hoffe, dass wir uns bald mal persönlich kennenlernen. Amen.